Die Radio Wissen. Update.
Was erwarte ich bei einem Gericht? Gerechtigkeit.
Von einem Gericht erwartet er Gerechtigkeit. Das hat E.ON-Chef Johannes Theissen im Frühjahr gesagt, als er die Bilanzen seines Unternehmens vorgestellt hat. Die großen Energieunternehmen wollen Schadenersatz, weil die Bundesregierung ihre Atomkraftwerke früher als geplant stilllegen will. Es gibt viele Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, aber auch vor kleineren Gerichten. Und dort hat E.ON heute eine Schlappe erlebt. Das ist das erste Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Das Landgericht Hannover hat entschieden, E.ON hat keinen Anspruch auf Schadenersatz. E.ON hatte 380 Millionen Euro vom Staat gefordert. Nach dem Atomunfall von Fukushima in Japan vor 5 Jahren hatte die Bundesregierung ja den vorgezogenen Atomausstieg beschlossen und gesagt, dass viele Atomkraftwerke dicht gemacht werden sollen. Darunter waren auch die E.ON-Kraftwerke Isar 1 in Bayern und Unterweser in Niedersachsen. E.ON sagt, der Atomausstieg ging so schnell, darauf waren wir nicht vorbereitet. Und wir verlieren dadurch viel Geld, meint E.ON-Chef Johannes Theissen.
Der Kern ist, dass nach unserer Überzeugung der Ausstieg aus der Kernenergie ein politisch durchaus vertretbarer und nachvollziehbarer Schritt ist, dieser aber nicht auf den Rücken der Anleger, der Unternehmen allein vollzogen werden darf, sondern eine Entschädigung bedarf, weil hier aus politischen Erwägungen Eigentum entzogen wurde.
Das Landgericht Hannover sagt, 2011, als die Kraftwerke stillgelegt wurden, hätte E.ON direkt klagen müssen. Im Nachhinein könne kein Schadenersatz gefordert werden. Das Urteil jetzt ist ein kleiner Schritt in einem großen Streit. Richtig interessant wird noch, was das Bundesverfassungsgericht zum vorzeitigen Atomausstieg sagt. Da klagt E.ON zusammen mit Vattenfall und RWE. Es ist aber noch nicht klar, wann ein Urteil fällt.
Was sonst noch wichtig war?
Deutschland und seine Waffenlieferungen in andere Länder. Die Welt am Sonntag hatte am Wochenende Zahlen aus dem Rüstungsexportbericht veröffentlicht. Die Zahlen sollen übermorgen von der Regierung abgesegnet werden, aber wir wissen jetzt schon, was in dem Bericht drinsteht. Die Waffenexporte haben sich 2015 im Vergleich zum Jahr davor fast verdoppelt und sind auf dem höchsten Wert seit 16 Jahren. Fast 8 Milliarden Euro haben deutsche Waffenhersteller 2015 verdient. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte eigentlich versprochen, dass er die Waffenlieferungen zurückfahren will. Er sagt, die vielen Lieferungen habe noch die frühere Regierung unter Schwarz-Gelb beschlossen und genehmigt. Er selbst könne dafür nichts. Eine Panzerlieferung nach Katar sei zum Beispiel schon vor 3 Jahren beschlossen worden. Der Außenpolitiker der Linken, Jan van Aken, sagte im Deutschlandfunk, Gabriels Äußerung sei Quatsch.
Jetzt zu sagen, naja, das wurde vorher schon irgendwie politisch genehmigt und ich musste jetzt eine Unterschrift drunter setzen, das ist nicht so. Er hat die Genehmigung nach Außenwirtschaftsgesetz erteilt, er hätte auch Nein sagen können.
Van Aken sagt, alle Exporte, die 2015 über die Bühne gegangen sind, mussten von Gabriel unterschrieben werden, also kann er sich nicht rausreden. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich zu Wort gemeldet. Er sagte im ARD-Bericht aus Berlin, dass Waffenexporte in Deutschland zu streng reguliert werden. Er will, dass sich die EU-Länder zusammentun und gemeinsam Waffen herstellen und exportieren.
Wir könnten bestimmte europäische Rüstungsprojekte machen, gemeinsam finanzieren.
Mhm. Grünen-Chef Cem Özdemir ist dagegen, dass die Gesetze für Rüstungsexporte gelockert werden.
Auch eine europäische gemeinsame Sicherheitspolitik muss beispielsweise dafür sorgen, dass wir keine Waffen nach Saudi-Arabien liefern, um dann Konflikte anzuschärfen. Also da kann es kein Abschwächen geben der Rüstungsexportrichtlinie.
Die kleinen Waffenlieferungen aus Deutschland sind übrigens in den letzten Jahren zurückgegangen. Das sind Maschinengewehre und Panzerfäuste. Das, was deutschen Rüstungsunternehmen viel einbringt, sind Panzer und Flugzeuge. Es war der schlimmste Anschlag seit langer Zeit in der irakischen Hauptstadt Bagdad und die Zahl der Opfer wird immer weiter nach oben korrigiert. Mindestens 213 Menschen sollen getötet worden sein. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem beliebten Einkaufsviertel in Bagdad in die Luft gesprengt. Die Wucht war so groß, dass gleich mehrere Gebäude zerstört wurden. Hauptziel des Attentäters war wohl ein Einkaufszentrum. Augenzeugen können immer noch nicht glauben, was passiert ist.
Viele hier waren doch gerade mal um die 20 Jahre alt und jetzt sind mehr als 200 tot. Und die Regierung tut nichts, um die Sicherheit zu verbessern. Wir waren hier auf der Straße unterwegs. Viele Leute waren einkaufen für das Fest zum Ende des Ramadans. Es war eine so fröhliche Atmosphäre. Und plötzlich war da diese riesige Explosion. Alles wurde mitgerissen. Ich konnte nichts mehr sehen. Himmel und Erde, alles war nur noch schwarz.
Zu dem Anschlag hat sich die Terrormiliz IS bekannt. Die wollte wohl vor allem schiitische Muslime treffen und damit weiter Hass schüren zwischen Sunniten und Schiiten. Diese Rechnung ist allerdings nicht aufgegangen. Alle Religionsgruppen trauern in Bagdad nämlich gerade gemeinsam um die Opfer. Wie geht's jetzt weiter in der irakischen Hauptstadt? Ministerpräsident Haider al-Abadi will ein neues Sicherheitskonzept. Kontrollposten sollen neu organisiert werden und es soll mehr Überwachung aus der Luft geben. Der Vizepräsident des regionalen Sicherheitsrats für Bagdad, Mohammed al-Bayt, sagte, es gibt noch viel zu tun.
Es gibt hier in Bagdad viele verschiedene Sicherheitsinstitutionen. Wir müssen diese besser koordinieren.
Nach dem Brexit gibt's im Vereinigten Königreich ein großes Durcheinander. Erst tritt Premierminister David Cameron zurück, dann wird Boris Johnson abgesägt und jetzt geht auch noch der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage. Er hat heute seinen Rücktritt verkündet.
So I feel it's right that I should now stand aside as leader of UKIP.
Farage will nicht mehr Chef der rechtspopulistischen UKIP-Partei sein. Der 52-Jährige war einer der wichtigsten Kämpfer für den Austritt aus der EU. Jetzt sagt er, er hat alles geschafft, was er wollte, mehr geht nicht.
I now feel that I've done my bit, that I couldn't possibly achieve more than we managed to get in that referendum.
Farage will also nicht mehr UKIP-Chef sein, aber er will weiterhin im EU-Parlament bleiben und die Brexit-Verhandlungen dort bis zum Schluss begleiten. Aber aus der direkten Brexit-Nummer ist er erstmal raus. Klingt, als wäre das Ganze doch etwas zu viel für ihn gewesen. Zumindest hat er gesagt, dass er jetzt sein Leben zurück hat.
What I'm saying today is I want my life back and it begins right now. Thank you.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Nigel Farage ist auch das Thema im Netz. Matthias Sindela schreibt bei Facebook, so geht populistische Politik. Zündeln, hetzen, versprechen und keinen Plan, wie das Ganze umgesetzt werden sollte oder könnte. Das sollen die anderen machen. Kerstin Seifert schreibt, alle Brexit-Befürworter fliehen nun vor dem Flächenbrand, den sie ausgelöst haben. Statt Verantwortung Feigheit. Electric Fusion schreibt, bin gespannt, ob sich dieses Politikrezept durchsetzen wird. Erst größtmögliches Chaos anrichten, dann sich verpissen. Farage bekommt aber auch Zuspruch, zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite von Caro Jörg Gagnon. Dieser Mann ist ein echter britischer Patriot. Wir brauchen mehr Leute wie ihn in der Regierung. Prof schreibt bei tagesschau.de, der Mann hat das erreicht, wofür er stand. Und er hat recht. Und auch Nutzer Mario ist der Meinung, der Mann hat sein Ziel erreicht, warum sollte er nicht zurücktreten? Die Briten sind raus aus der EU, das Leben geht weiter. Daniel Schmidt schreibt bei Facebook, im Aufzug pupsen und dann aussteigen.
Was noch wichtig wird.
Beim Fußball-EM-Halbfinale muss Deutschland gegen Frankreich ran. Leider werden einige Spieler aus der Stammmannschaft nicht mit dabei sein, hat Bundestrainer Joachim Löw heute bei der Pressekonferenz nochmal bestätigt.
Khedira und Gomez fallen auf jeden Fall aus. Schweinsteiger muss man die nächsten ein, zwei Tage abwarten. Mats Hummels ist gesperrt. Von daher ist die Situation für uns natürlich auch klar. Wir müssen im nächsten Spiel Veränderungen vornehmen und müssen Lösungen finden.
Wie diese Veränderungen und Lösungen aussehen, dazu wollte Löw noch nichts sagen heute. Das erfahren wir wahrscheinlich erst kurz vor dem Spiel am Donnerstag. Aber Löw sagt, wir kommen trotzdem klar, wir sind bereit.
Es ist ein Spiel von zwei Mannschaften, auch wieder auf Augenhöhe. Und super, dass es solche Spiele gibt. Ich liebe solche K.O.-Spiele gegen solche starken Mannschaften.
Und sonst in der Welt?
Käse mit Kreide, Backpulver oder Kalk. Das klingt nicht gerade appetitlich. Genau das aber verkaufen einige Hersteller in Russland. Sie greifen laut der Nachrichtenagentur AFP zu zweifelhaften Methoden, weil die Milch im Land knapp ist und sie deswegen Probleme haben, Milchprodukte wie eben Käse zu produzieren. Die russischen Behörden räumen ein, dass es immer mehr gefälschten Käse im Land gibt. Und sie warnen, einige Hersteller strecken die Milch nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Kreide, Seife, Backpulver oder sogar Zement. Grund für den Engpass sind gegenseitige Sanktionen zwischen der EU und Russland. Die EU hat seit Mitte 2014 Strafen gegen Russland verhängt wegen des Ukraine-Konfliktes. Russland beschloss daraufhin ein Einfuhrverbot für Lebensmittel aus der Europäischen Union. Im niederländischen Amersfoort sollen Paare bald zu Ehekursen verpflichtet werden. In einigen Teilen der Stadt ist die Scheidungsrate so hoch wie fast nirgendwo sonst im Land. Statistisch geht dort fast jede zweite Ehe innerhalb von 5 Jahren in die Brüche. Jetzt will sich die niederländische Politik einschalten. Der Stadtrat plant, dass Paare, die ein Kind bekommen, einen Ehekurs machen müssen. Ein Schwangerschaftsvorbereitungskurs ist sowieso schon Pflicht. In Zukunft soll der Kurs verlängert werden. Neben Hebammen soll dann auch ein Beziehungstherapeut dabei sein. Das Projekt startet diesen Sommer erstmal in 2 Stadtteilen von Amersfoort. Die christliche Partei Christen Uni arbeitet aber schon daran, die Paar-Workshops bald aufs ganze Land auszuweiten. Mehrere spanische Fußballclubs müssen Millionen Euro an staatlichen Beihilfen zurückzahlen. Das hat die EU-Kommission in einem Prüfverfahren entschieden. Insgesamt geht es um mindestens 48 Millionen Euro. Zur Begründung hieß es, die Hilfen verstießen gegen EU-Recht und hätten den Vereinen einen unfairen Vorteil verschafft. Unter den Betroffenen sind auch die Spitzenclubs. Valencia soll gut 20 Millionen Euro zurückzahlen, Real Madrid mehr als 18 Millionen Euro. Die EU-Kommission kritisiert unter anderem Bürgschaften eines staatseigenen Instituts. Dadurch sind Vereine mit großen finanziellen Problemen an Kredite gekommen, die sie sonst gar nicht bekommen hätten.
Wissensnachrichten.
Wenn meine Zimmerpflanzen sprechen könnten, dann hätten sie es bei mir um einiges leichter und würden wahrscheinlich länger überleben. Ich sehe immer nur, die Blätter hängen runter, dann brauchen sie, keine Ahnung, mehr Wasser oder sie hatten zu viel. Das war es auch schon. Aber es gibt Pflanzen, die können mehr. Die können sogar singen und das klingt dann so. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Du hast diesen wunderschönen Ton für uns mitgebracht. Klingt sehr seltsam. Was ist das für eine Pflanze?
Schön, oder? Ja, das ist eine ganz stinknormale Zimmerpflanze. Genauer gesagt eine Dahlie. Und dass wir sie singen gehört haben, das ist einem kleinen Gerät zu verdanken, das eine Schweizer Firma entwickelt hat. Das ist so eine kleine weiße Box mit einem Messstab, den du in die Blumenerde steckst und einem Clip, den du an ein Blatt hängst. Und das Ding misst dann elektrische Signale, die die Pflanze aussendet und übersetzt sie in ein akustisches Signal. Und die Entwickler nennen das Gerät das erste Wearable für Pflanzen. Es soll Pflanzen hörbar machen.
Jetzt bringt mir allerdings so ein Singen oder so ein Pfeifen nicht so richtig viel. Also sag mir jetzt nicht, was die Pflanze will.
Ja, naja, das Ganze ist auch erst der Anfang. Also bisher wissen wir eben so gut wie nichts darüber, wie Pflanzen kommunizieren. Und das soll dieses Projekt jetzt ändern. Ziel ist, möglichst viele Daten zu sammeln und dann irgendwann zu entschlüsseln, was diese elektrischen Signale der Pflanzen bedeuten mögen. Und wenn man sich so ein Gerät bestellt, dann kann man sich in einer Community anmelden und dann die Daten der eigenen Pflanzen einschicken. Und die werden dann gesammelt und ausgewertet. Und es gibt auch eine App dazu, die in Echtzeit Lebenszeichen der Pflanze ans Smartphone oder Tablet schickt.
Und das macht mich dann zu einem besseren Gärtner.
Vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich faszinierend ist, zu schauen, was Pflanzen den ganzen Tag so machen. So ein Basilikum sieht vielleicht so aus, als würde er nur so auf dem Balkon rumstehen. Aber er ist eigentlich die ganze Zeit aktiv und reagiert auch auf Umwelteinflüsse, sogar wenn du bloß ein Blatt anfasst. Und wenn du diese Reaktion auch hören kannst, vielleicht entwickelst du dann ein ganz neues Gespür für die Bedürfnisse deiner Pflanze. Und wenn die Signale dann irgendwann entschlüsselt sind, dann werden wir vielleicht alle bessere Gärtner, weil wir verstehen, wie die Pflanze reagiert, wenn sie zum Beispiel Blattläuse hat oder Dünger braucht.
Das wäre schön. Auf jeden Fall ziemlich praktisch. Und beim nächsten Thema geht es auch darum, dass es praktisch sein soll. Entwickler haben sich überlegt, wie man erreichen kann, dass Milchkühe weniger Platz brauchen.
Ja, die Entwickler aus Rotterdam wollen die Kühe einfach mal aufs Wasser verlegen. Die planen nämlich im Hafen einen Milchbetrieb auf einer schwimmenden Plattform. 40 Kühe sollen darauf leben und pro Tag 1000 Liter Milch geben. Und die wird dann in einer Etage unter der Plattform zu Joghurt verarbeitet. Oben haben die Kühe eine Fläche zur Verfügung, die so ungefähr so groß ist wie die Fläche der Reichstagskuppel in Berlin.
Das klingt ehrlich gesagt wie eine ziemlich absurde Idee.
Ist aber eigentlich eine ziemlich durchdachte Idee. Es soll nämlich ein geschlossener Kreislauf werden. Auf der unteren Etage dieser Wasserweide soll Gras und anderes Futter gezüchtet werden, und zwar mit dem Kuhfladen und Urin der Tiere als Dünger. Und dieses Projekt soll ein Vorbild dafür sein, wie die Weltbevölkerung in Zukunft ernährt werden könnte.
Also mal gucken, was draus wird. Wir haben noch eine Meldung von der Tour de France oder, wie man böse auch sagen könnte, Tour de Doping.
Vielleicht zu Unrecht. Der Pharmakologe Fritz Sörge glaubt nämlich, dass es im Radsport inzwischen sauberer zugeht. Der Nachrichtenagentur dpa hat er gesagt, die Zeit der harten Dopingmittel bei der Tour de France sei vielleicht vorbei. Wenn Radrennfahrer dopen, dann versuchen sie wohl im Moment eher, sich mit legalen Mitteln an die Grenze zum Verbotenen heranzuarbeiten. arbeiten.
Also ich habe ja gehört, das neueste Doping ist nicht das für die Radfahrer oder Rennfahrer, sondern das für die Rennräder selbst, also dass die illegal mit Motoren getunt werden.
Ja, die Gerüchte gibt es gerade und es gab auch schon Fälle, in denen das aufgedeckt wurde. Und die Veranstalter wollen das jetzt noch stärker testen mit Wärmebildkameras.
Naja, mit so einem Motor kommt man auf jeden Fall leichter die Hügel rauf. Danke Jenny aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht kann es Richtung Westen etwas regnen, sonst bleibt es meist trocken bei 15 bis 10 Grad. Morgen im Norden grau mit Schauern und Gewittern. Im Süden scheint dagegen oft die Sonne und es bleibt trocken. 18 bis 23 Grad im Norden, im Süden gibt es sogar bis zu 29 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.